Ja, ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema das größte Geschenk. Jetzt an Weihnachten geht es ja viel um Geschenke. Man macht sich Gedanken, was kann man dem und demjenigen schenken. Manche schenken schon gar nichts mehr, weil es einfach zu kompliziert geworden ist und haben entsprechende Abmachungen, sich gegenseitig nichts zu schenken. Die Frage ist, was ist das größte Geschenk, was je gemacht worden ist? Um dieses Thema soll es heute gehen. Und wir lesen davon in der Bibel in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers ist ein zentraler Vers der Bibel und fasst das Evangelium sehr gut zusammen. Wir werden deswegen immer wieder auf diesen Vers zurückkommen. Wir lesen hier, Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott schenkte uns seinen Sohn, könnten wir auch sagen. Nun, ich möchte erstmal eine kleine wahre Geschichte erzählen. Und zwar geht es da um Mr. und Mrs. Smith, die hatten einen Sohn, der hieß Tommy. Und Mr. und Mrs. Smith, die waren beide nicht gläubig. Die haben gesagt, was soll ich damit, was soll ich mit der Bibel, was soll ich mit Gott? Wir können ein sehr gutes Leben ohne Gott führen, wir brauchen Gott nicht. Und so erzogen sie auch ihren Sohn. Und sie hatten aber ein Kindermädchen, das war gläubig, das hielten sie aber noch für vertretbar, weil nach ihrem Eindruck sie jetzt es auch nicht übertrieb. Also konnten sie sagen, das ist in Ordnung. Nun war es eines Tages so, da hatte der Tommy sich nicht so gut benommen an diesem Tag und musste zurechtgewiesen werden. Und gegen Abend fing er auf einmal an, schrecklich zu weinen. Er weinte und weinte und das war so eindringlich, dass der Vater fast auch weinen musste. Er ging dann zu ihm hin und sagte, was ist denn los, was ist passiert? Und dann sagte er, Papa, ich will nicht, dass meine Sünden in einem Buch aufgeschrieben werden. Und dann sagte er, was, wer hat dir das erzählt? War das das Kindermädchen? Und dann sagte er, ja, sie hat mir das erzählt. Und ich will nicht, dass meine Sünden da aufgeschrieben werden. Also er war so verzweifelt und am Boden zerstört. Und der Vater wusste gar nicht, was soll er sagen. Aber bei ihm war es so, er hatte als Kind immer wieder aus der Bibel gehört von seiner Mutter, er hatte das Evangelium gehört und er erinnerte sich an all die Dinge, die er gelernt hatte. Er wusste auch viele Bibelverse auswendig und um seinen Sohn zu beruhigen, sagte er, mach dir keine Sorgen, es gibt eine Möglichkeit, dass deine Sünden dort wieder rausgelöscht werden. Und dann sagte der Sohn, was? Wie geht das? Sag mir das. Und dann meinte er, ja, du musst einfach zu Gott bitten, dass er um Christi willen deine Sünden vergibt. Und dann sagte er, ja, das will ich gleich machen. Und dann gingen sie beide auf die Knie, er erst der Vater mit großem Widerstand innerlich. Und der Sohn wollte anfangen zu beten und fragte dann seinen Vater, ja, was soll ich machen, wie soll ich beten? Und dann betete der Vater und er betete auch für seine Sünden um Vergebung. Und dann war der Sohn erstmal zufrieden, legte sich hin und dann fragte er, sind meine Sünden jetzt wirklich vergeben? Und dann sagte der Vater, ja, in der Bibel steht, dass wenn man glaubt, dass man dann auch die Vergebung bekommt, wenn einem die Sünden auch wirklich leid tut und man sie zum Herrn bringt. Und dann sagte er, okay. Dann überlegte er nochmal und sagte, Papa, wie hat Gott meine Sünden ausgelöscht? Mit einem Schwamm? Dann sagte der Vater, überlegte, und ihm fiel eine andere Bibelstelle ein und er sagte, nein, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, er hat ihn uns geschenkt, er hat ihn in die Welt geschickt, um für unsere Sünden zu sterben. Und er ist ans Kreuz gegangen und wenn wir darauf vertrauen, was er für uns getan hat, dass er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, dann wird unsere Sünde ausgelöscht. Dann reinigt er durch sein Blut, die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann war der Sohn zufrieden und konnte ruhig schlafen. Aber der Vater war ganz unruhig und ihm wurde durch die ganze Situation klar, dass sein Atheismus ihm nichts gebracht hatte. Und er fing an, Gott zu suchen und kam auch zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus. Und so war das, ich finde, eine eindrückliche Geschichte, die uns einfach zeigt, ja, wie Gott wirkt. In dem Fall hat er diesen Tommy gebraucht, um letztendlich auch den Vater zum rettenden Glauben an den Herrn zu bringen und natürlich auch das Kindermädchen, das das Ganze überhaupt angefangen hat, indem es diese Aussage tat, dass seine Sünden aufgeschrieben werden. Das größte Geschenk ist dieses, nämlich Jesus Christus, dass er kam und was er für uns getan hat. Wenn wir heute Weihnachten feiern, dann denken ja viele einfach nur daran, Jesus kam in diese Welt, er wurde geboren in einer Krippe. Und es geht oft nicht viel darüber hinaus, als dass er geboren ist. Aber die Bibel sagt uns, er wurde geboren, um zu sterben. Ich habe auch mal die Kritik bekommen nach der Weihnachtspredigt, dass sie sich zu sehr nach Ostern angehört hat. Aber tatsächlich sagt uns die Bibel, deswegen wurde Jesus geboren, deswegen wurde er Mensch. Er, der von Ewigkeit her existierte, der Sohn Gottes, der eins ist mit Gott, wurde Mensch. Wir können sagen, durch Jesus wurde Gott Mensch und er kam mit dem Ziel, um zu sterben. Wenn er nicht gestorben wäre, dann hätte sein Kommen in diese Welt keinen Nutzen für uns gehabt, außer dass er seine Lehren natürlich gebracht hätte, aber wir würden alle verloren gehen. Und ich fange jetzt mal an mit einer Frage, die ich jetzt in den Raum werfen möchte. Stimmt es überhaupt, dass unsere Sünden aufgeschrieben werden? Ist das richtig oder war das einfach nur eine Behauptung? Die Bibel sagt uns diesbezüglich ganz klar in Offenbarung 20, Vers 12. In Offenbarung 20 geht es um das große Gericht, um das jüngste Gericht, wie es genannt wird. Und hier geht es darum, dass die Toten, kleine und große, vor Gott erscheinen müssen. Und ich lese den Vers vor, Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also es wird ganz klar einen Moment geben, wo die Menschen im Gericht vor Gott erscheinen müssen und wo Bücher geöffnet werden und entsprechend dem, was dort geschrieben steht, werden sie gerichtet werden. Und das zeigt uns ganz klar, ja, es ist so, die Sünden der Menschen, die geraten nicht in Vergessenheit, sondern sie werden aufgeschrieben. Sie sind bei Gott registriert, kann man sagen. Und es ist ja so, dass wir mit der Zeit unsere Sünden vergessen. Ja, es gibt vielleicht besonders schlimme Dinge, die manch einer getan hat, die man niemals vergisst. Und ich denke, das gibt es im Leben von jedem Menschen. Dinge, die er niemals vergessen wird. Aber es gibt andere Dinge, da meint man, da wächst schon Gras drüber. Das passt dann schon, wenn nur genug Zeit vergangen ist. Aber bei dem allwissenden Gott gerät nichts in Vergessenheit und es wächst auch kein Gras darüber, sondern es werden die Bücher geöffnet und dann werden die Menschen gerichtet werden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Geschichte von dem Tommy zurückkommen, habe ich eine weitere Frage. Wart ihr schon einmal traurig über eure Sünden? Habt ihr schon mal getrauert über eure Sünden? Vielleicht sogar geweint? Die Bibel fordert uns auf, traurig zu sein. Jakobus 4, Vers 9, da heißt es, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Da könnte man ja meinen, ja darf man nicht fröhlich sein. Doch, man darf fröhlich sein, wenn man weiß, dass man das größte Geschenk, das der Menschheit jemals gemacht worden ist, wenn man weiß, dass man dieses Geschenk empfangen hat, dann darf man fröhlich sein. Wenn man das nicht weiß, ob man es empfangen hat oder etwa nicht, dann sollte man traurig sein. Denn es wird ein trauriger Moment sein, wenn man vor Gott erscheinen muss und die Bücher aufgetan werden und aufgezeigt wird, dass man sein ganzes Leben lang gesündigt hat. Die Frage ist, was ist Sünde? Sünde ist das, was gegen Gottes Willen geht. Das sagt uns die Bibel, das ist Sünde. Und Gott hat seinen Willen geoffenbart in der Bibel. Und wenn wir ein Leben geführt haben, das eben sich nicht an der Bibel ausgerichtet hat, ein Leben ohne Gott, ein Leben fern von den Geboten Gottes, dann verfehlen wir das Ziel. Und dann ist unser ganzes Leben Sünde. Es ist eine Aneinanderreihung von Sünden. Sogar die guten Dinge, die wir getan haben, wo jetzt andere sagen, nach dem Urteil von anderen, also die Dinge, die andere als gut betrachten, sind vor Gott Sünde, weil sie nicht aus Glauben geschehen sind. Und somit ist der erste Schritt zu Gott, traurig zu sein über die eigenen Sünden. Ich gehe noch genauer darauf ein, wie wir denn wissen können, was die Sünden eigentlich sind. Aber die nächste Frage, die diese Aussage aufwirft, ist, warum ist Sünde eigentlich so schlimm? Was soll's, wenn man sündigt? Was ist so schlimm daran? Kann nicht jeder tun und lassen, was er will? Ich lese da eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, 1. Samuel 2, Verse 2 bis 3. Da heißt es, Gott ist heilig. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Der Grund ist, dass Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Und die Heiligkeit Gottes und unsere Sündhaftigkeit, die passt nicht zusammen. Man kann sagen, wir sind nicht kompatibel mit Gott. So war es nicht ursprünglich. Die Menschheit war mal anders, als Gott die Menschen geschaffen hat. Waren sie gut? Waren sie auch heilig und hatten Gemeinschaft mit Gott? Aber dann kam der Sündenfall. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und seitdem der Mensch das Paradies verlassen hat, lebt er in der Gottesferne und ist von Anfang an ein Sünder, weil er eben nicht in Gottes Willen lebt, nicht nach Gottes Willen fragt. Und Gott ist so heilig, er ist so ein helles Licht, so können wir uns das vorstellen, dass wir mit unserer Schuld und Sünde vor diesem Gott nicht bestehen können. Wenn ein Mensch stirbt, der keine Sündenvergebung hat, also dessen Sünden alle noch aufgeschrieben sind bei Gott, und er vor Gott tritt, dann kommt er in dieses helle, in dieses reine Licht und in diesem hellen, reinen Licht kann er nicht bestehen und muss gerichtet werden. Das sagt uns die Bibel und das galt nicht nur vor 2000 Jahren, das gilt heute genauso. Weil heute ja sagen viele, dass es überholt, dass es ein Gericht gibt. Wer spricht denn heute noch vom Gericht? Aber Gott ist ewig und er hat uns sein Wort auch für die heutige Zeit gegeben. Die Bibel spricht tatsächlich auch viel von heutigen Dingen in den Prophetien. Dinge, die heute passieren vor unseren Augen, die erfüllen sich. Deswegen wissen wir, sein Wort ist auch für heute. Und Gott wird heute genauso richten, wie er es damals getan hat, wie er es immer wieder getan hat. Aber das jüngste Gericht, das ist natürlich noch zukünftig. Also Sünde ist eben so schlimm, weil Sünde gegen Gott gerichtet ist, gegen seine Heiligkeit gerichtet ist. Wenn wir zum Beispiel lügen, das ist ja eine Sünde, die ganz klar aufgezählt wird in der Bibel, Lüge. Wenn wir lügen, könnte man ja meinen, ja gut, da tue ich jemanden anderen weh, aber ich tue ja nicht Gott weh. Aber tatsächlich richtet sich die Sünde nicht nur gegen den Nächsten, sondern auch gegen Gott. Es ist eine Beleidigung Gottes, wenn wir seinen Willen übertreten. Und jetzt komme ich zu dieser Frage. Manch einer mag jetzt denken, das sehe ich nicht so. Ich sehe mich nicht als so schlimm, dass ich abgeurteilt werden müsste. Wenn es sogar ein Gericht geben sollte, wird Gott sagen, guter Kerl, du wirst es schon schaffen, du kannst hier in den Himmel hineinkommen. Oder manch einer mag denken, es kommen sowieso alle in den Himmel. Aber die Bibel sagt uns da etwas anderes. Der Herr Jesus hat gesagt, dass die meisten Menschen auf dem breiten Weg sind und dass nur wenige auf dem schmalen Weg sind und nur wenige durch die enge Pforte gehen und in das ewige Leben eingehen werden. Es ist also nicht die Mehrheit, die, was das angeht, Recht hat, sondern wir sehen in der ganzen Bibel, es ist immer eine Minderheit. In der Zeit Noahs war es nur eine Familie, die dem Herrn nachgefolgt ist und der ganze Rest der Welt ist verurteilt worden. Nun, wie können wir erkennen, wenn wir keine Sündenerkenntnis haben, wenn wir noch nicht traurig waren über unsere Schuld und Sünde, wie können wir an den Punkt kommen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir wirklich traurig sind darüber, dass wir unser Leben lang gegen Gott gesündigt haben? Durch die Bibel selbst. Ich lese eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 12 bis 13, da heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Also wir sollten uns mit der Bibel beschäftigen, und so war es auch in meinem Leben. Ich war früher überzeugter Atheist und dann noch verschiedene andere Dinge. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, und durch die Bibel wurde ich überführt. Durch die Bibel erkannte ich auf einmal, dass ich Dinge getan habe in meinem Leben, die Gott nicht wohlgefällig sind. Ich wusste vorher sehr wohl, dass ich Dinge getan hatte, die anderen wehgetan haben. Das wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass all diese Dinge auch Gott nicht wohlgefällig sind und dass ich vor Gott so nicht bestehen kann. Also Gott hat gewirkt, und das Wort war wirklich lebendig. Er hat gewirkt durch die Bibel in meinem Leben. Er hat zu mir gesprochen, kann man sagen, und hat mich überführt. Und ich bekam selbst ein großes Bedürfnis, Sündenvergebung zu bekommen. Und das ist das, was uns die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in Verbindung mit seinem Wort wirkt, und der Heilige Geist überführt von Sünde. Das ist etwas ganz Wichtiges, eine Grundvoraussetzung für die frohe Botschaft. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an das Evangelium, aber die sind nie überführt worden von ihrer Schuld und Sünde. Man hat Christus nicht, wenn man nicht weiß, dass man Sündenvergebung braucht, wenn man nicht weiß, dass man ein Sünder ist und dass man sich selbst nicht retten kann. Die Bibel sagt schon, dass man dann einen Jesus hat, aber einen anderen Jesus, nicht den Jesus der Bibel. Es gibt einen anderen Jesus, sagt uns Paulus, und es gibt viele Menschen, die haben einen anderen Jesus empfangen und nicht den, der in der Schrift geoffenbart ist. Das heißt, hier ist es wichtig, sich mit der Bibel zu beschäftigen, und man kann davor ruhig beten und den Herrn bitten: Herr, zeige mir auf, wie ich bin, zeig mir auf, ob es wirklich stimmt, dass ich ein Sünder bin. Und das Wort Gottes überführt, und wir haben hier gelesen im Hebräerbrief, dass auch Gedanken schon Sünde sind. Also so hoch ist der Maßstab Gottes, dass die Bibel uns sagt, nicht nur das, was wir praktisch tun, also die Werke, sind Sünde, sondern auch Gedanken, schlechte Gedanken, die wir über jemanden haben, Gedanken, die eben Gott nicht wohlgefällig sind, die sind schon Sünde. Und so können wir sehen, dass im Laufe unseres Lebens sich viele, viele Sünden ansammeln. Und mit all diesen Sünden, wenn wir sterben, stehen wir dann vor Gott und werden nicht bestehen können. Die Bibel sagt uns, dass es eine Kluft gibt, einen Abgrund zwischen Gott und dem Menschen, dass der Mensch getrennt ist von Gott, und auf dieser anderen Seite, ferne von Gott, da macht der Mensch sich natürlich viele Gedanken. Er findet Religionen, er findet Ideologien. Warum? Weil er gar nicht wissen kann, wie Gott ist, wenn Gott sich nicht selbst mitteilt. Und Gott hat genau das getan, er hat sich mitgeteilt in seinem Wort, in der Bibel. Und nun kommen wir zurück zu dem größten Geschenk. Was ist jetzt das größte Geschenk? Wir haben gesehen, der Mensch kann sich selbst nicht helfen. Er ist verloren, er ist in der Gottesferne. Die Bibel sagt, er ist wie ein Schaf, das in die Irre geht. Und das größte Geschenk ist, dass Gott eingegriffen hat in dieser Situation. Johannes 3, Vers 16, ich möchte es nochmal wiederholen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir hatten gesehen, die Menschen sind dabei, verloren zu gehen. Das trifft alle Menschen, sind wie Schafe, die in die Irre gehen. Den Punkt muss man erstmal erkennen, um dann zu erkennen, was dieses große Geschenk überhaupt ist, was es ausmacht, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Es gibt eine andere Bibelstelle, die das auch sehr schön ausdrückt, 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Tatsächlich ist es so, als die Menschen sich von Gott entfernt haben, und in dem Sinne zum Ausdruck gebracht haben, dass sie mit Gott nichts mehr zu tun haben möchten, hätte Gott die ganze Menschheit auch sich selbst überlassen können. Er hätte keinen Erlöser schicken müssen, er hätte Jesus Christus nicht in die Welt schicken müssen. Was wäre dann passiert? Es wäre sehr schnell, so wie es ja auch passiert ist, zu Mord und Totschlag gekommen. Die Menschheit hätte sich sehr schnell selbst vernichtet und alle wären verloren gegangen, alle wären ins ewige Gericht gekommen. Aber dabei hat es Gott nicht belassen, sondern er hat aus seiner Liebe heraus Jesus Christus in diese Welt geschickt, um die Situation zu ändern. Jesus ist gekommen und ich hatte es gesagt, er wurde geboren in Bethlehem, so wie es von den Propheten vorausgesagt worden ist. Er ist geboren und hat genau das getan, was auch von ihm vorausgesagt war. Und nachdem er gewirkt hat, nachdem er Wunder getan hatte, um zu beweisen, dass er wirklich der Retter ist, ist er ans Kreuz gegangen. Und das ist das große Geschenk. Das große Geschenk ist zum einen, er wurde Mensch, zum anderen, er ging freiwillig ans Kreuz. Und die Bibel sagt, das war nötig wegen unserer Schuld. Wir selbst hätten eine Verhandlung verdient, die einer Kreuzigung gleichkommt. Die Bibel sagt tatsächlich, wir haben die ewige Verdammnis verdient. Und wenn wir uns erst genau überlegen, müssten wir eigentlich, jeder von uns, am Kreuz hängen für unsere eigene Schuld. Die Bibel sagt aber, dass Jesus unsere Stelle eingenommen hat, dass er an unserer Stelle ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir darauf vertrauen, wissen wir, dass er all unsere Schuld und all unsere Sünden dort gesühnt hat und bezahlt hat. Das Kreuz können wir vergleichen mit einem Blitzableiter. Der Zorn Gottes, das ist wie ein Blitz, der uns trifft und vernichten möchte. Aber dieser Blitz hat das Kreuz getroffen. Gott hat seinen Zorn auf dem Kreuz abgeladen. Und die Bibel sagt uns, der Herr Jesus wurde gerichtet am Kreuz. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes. Der Herr Jesus sagt selbst, er hätte sich befreien können. Er hätte dafür sorgen können, dass Engel kommen, um ihn zu befreien, dass er überhaupt nicht gekreuzigt wird. Aber das wollte er nicht tun, sondern er wollte leiden, er wollte sterben. Er wollte genau das tun, um eben uns zu erlösen. Und das ist die Liebe Gottes. Schaut auf Jesus, schaut auf ihn, wie er da hängt am Kreuz, wie er keucht, wie er leidet, wie er all das durchmacht. All das macht er für euch durch. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn Jesus wirklich so sehr gelitten hat und sogar noch ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn er das für euch getan hat, könnt ihr diese Wohltat ablehnen? Könnt ihr euch dagegen wenden und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben? Es zeigt auch etwas, es zeigt nämlich, dass es nötig war, dass Jesus am Kreuz stirbt. Wenn es nicht notwendig gewesen wäre, dann hätte er es nicht getan. Denn er hat ja sogar gebetet und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es war aber nötig und das zeigt uns auch, es gibt keinen anderen Weg, um von unserer Sünde reingewaschen zu werden, als das Blut Jesu Christi. Es ist nicht so, wie viele sagen, dass alle Religionen dieses Problem lösen. Das können wir vergleichen mit einer Medizin. Wenn jemand eine bestimmte Krankheit hat und der Arzt sagt ihm, nimm diese Medizin, dann wirst du gesund. Dann sagt er, nee, ich habe in meinem Medikamentenschrank, habe ich 100 Medikamente, ich nehme jetzt einfach irgendeins von dem und ich werde schon gesund werden. Ja, der Mensch ist krank und die Krankheit des Menschen ist die Sünde. Und es gibt nur eine Medizin gegen diese Schuld, gegen diese Krankheit, nur eine einzige und das ist das Blut Jesu Christi. Nur durch sein Blut können wir frei werden von unserer Schuld und Sünde, nur durch sein Blut können wir gewaschen werden. Und deswegen heißt es hier, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und dieses Werk, das der Herr Jesus getan hat am Kreuz, ist ein Werk, das wir annehmen sollen, sagt uns die Bibel. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn dafür, ein Leben in Sünde zu führen, nämlich nicht dem Willen Gottes entsprechend, ist der Tod. Und die Bibel spricht da auch vom ewigen Tod. Es kommt der physische Tod. Wir müssen alle eines Tages sterben, es sei denn, die Entrückung ist vorher. Ansonsten müssen wir alle eines Tages sterben. Und dann, wenn wir im Unglauben gestorben sind, ohne dieses Geschenk bekommen zu haben, dann kommt der ewige Tod. Dann kommen wir vors Gericht, vor diesen großen weißen Thron. und dann kommt der ewige Tod, das ist das ewige Gericht und dann ist es zu spät. Das heißt, wir sind hier, während wir leben, aufgefordert, uns für das Evangelium zu entscheiden. In Kolosser 2, Vers 13 bis 14 heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung in uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ja, hier ist davon die Rede, dass wir Schuld haben vor Gott und dass diese Schuld, diese Schuldschrift durch Satzungen uns entgegenstand. Und damit sind die Gebote Gottes gemeint, die heiligen, guten, perfekten Gebote. Und niemand, kein Mensch kann diese Gebote halten. Es gibt Menschen, die sagen von sich, ich habe ein relativ gutes Leben geführt, war immer höflich zuvorkommend, habe meinem Nachbarn geholfen, habe meiner Familie geholfen und so weiter. Das reicht aus für die Ewigkeit, falls es denn sowas gibt. Aber die Bibel sagt, dass das eben nicht ausreicht, sondern dass alle schuldig sind, dass alle Sünder sind. Und wenn wir die Gedanken schon betrachten, ja, es geht nicht nur darum, dass wir stehlen in der Praxis, sondern dass wir schon mit dem Gedanken spielen zu stehlen, dass wir begehren. Die Bibel sagt, du sollst nicht begehren. Wir begehren etwas, was uns nicht zusteht und schon sind wir Sünder. Das heißt, das geht sehr schnell. Der Maßstab Gottes ist so hoch wegen der Heiligkeit Gottes, dass wir da nie hinkommen. Der Einzige, der die Gebote Gottes jemals vollkommen gehalten hat, war Jesus Christus selbst. Er hat nicht einmal gesündigt. Er war sündlos von Anfang an und deswegen konnte er auch an unsere Stelle gehen und unsere Sünde auf sich nehmen. Es heißt hier, die Schuldschrift wird ausgelöscht am Kreuz. Und so könnte man sagen, können wir uns das vorstellen, als Jesus am Kreuz hing, hing über ihm eine Inschrift. Dort stand geschrieben, Jesus Christus von Nazareth, König der Juden. Da stand dort geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Inri ist ja manchen bekannt. Und es war üblich, dass jemand, der gekreuzigt wurde, dass dort geschrieben wurde, was derjenige getan hatte. Es wurde also seine Schuld dort geschrieben, sodass jeder, der kam, hinschauen konnte und sah, was war die Sünde der Person, die dort gekreuzigt wird. Und wir können uns das so vorstellen, dass all unsere Schuld und Sünde, wenn wir auf das Evangelium vertrauen, dort hingeschrieben worden ist, an das Kreuz Jesu. Nicht nur hingeschrieben, sondern der Herr Jesus wurde zu Sünde, hat uns die Bibel gesagt, und hat unsere Schuld gesühnt und hat sie aus der Welt geschafft. Sie wurde ans Kreuz geheftet. Und das ist dieses große Geschenk, dass wir frei sein können von unserer Schuld und Sünde. Und es ist ein kostenloses Geschenk. Wir können uns das nicht verdienen. Wir sind aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen, indem wir daran glauben, indem wir unser Vertrauen darauf setzen, indem wir im Glauben und Vertrauen zum Herrn Jesus kommen und uns unsere Schuld vergeben lassen und sein Evangelium annehmen. Und wie ich gesagt hatte, die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir dieses Evangelium brauchen. Und als letzten Punkt möchte ich diesbezüglich sagen oder auch fragen, jeden fragen, der dieses Evangelium, dieses große Geschenk noch nicht angenommen hat, möchte ich dich fragen, wie gehst du um mit dieser Botschaft? Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wenn das Evangelium verkündigt wird, dass Gott selbst ermahnt. Ich möchte diese Stelle vorlesen, 2. Korinther 5, Verse 20 bis 21. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also die Bibel sagt, dass wenn das Evangelium verkündigt wird, dass dann Gott selbst ermahnt, dass Gott selbst spricht, dass Gott selbst sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. So wie wir es hier gelesen haben, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir können uns das so vorstellen. Wir hatten gesehen, der Tod, der ist für die meisten Menschen unausweichlich. Eines Tages werden wir sterben und dann werdet ihr vor Gott stehen. Ihr werdet dort alleine stehen. Ihr werdet dort nicht mit eurem Pfarrer oder Priester stehen. Ihr werdet auch nicht mit euren Eltern dort stehen oder mit Freunden oder Bekannten oder mit Atheisten oder mit sonst jemandem, der euch vielleicht gesagt hat, alle kommen in den Himmel. Ihr werdet dort alleine stehen und es werden diese Bücher aufgetan und es wird bewiesen werden, dass ihr schuldig seid. Und dann werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber ich habe das ja gar nicht gewusst. Du hast mich ja nie darauf hingewiesen, dass ich das Evangelium brauche. Und dann könnte die Antwort Gottes sein, doch, am 24.12.2019 hast du das Evangelium gehört. An dem Tag habe ich dich ermahnt. Denn so sagt es uns diese Bibelstelle, dass es stellvertretend ist, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und der Jesus selbst hat gesagt zu den Jüngern, wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Das heißt, ihr lehnt nicht mich ab, sondern ihr lehnt die Botschaft der Bibel ab, wenn ihr das Evangelium ablehnt. Und Gott ist derjenige, der euch ruft, der euch ermahnt durch das Evangelium. Und jetzt schauen wir eine andere Bibelstelle noch an in der Apostelgeschichte. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 43, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das heißt, jeder, der an Jesus Christus glaubt und an sein Evangelium, der im Glauben zu ihm kommt, zu Jesus kommt, so wie selbst er gesagt hatte, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er hat die Menschen zu sich gerufen und er ruft sie heute noch zu sich, denn er ist auferstanden. Er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden, er lebt jetzt, er lebt heute und er ruft euch zu sich. Und durch den Glauben an seinen Namen bekommt jeder Vergebung der Sünden, der eben darauf vertraut. Und im Römerbrief heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Genau das möchte Gott tun. Wir kommen zurück zu diesem Tommy. Die Güte Gottes hat diesen Tommy und seinen Vater zur Buße, zur Umkehr geleitet. Und es ist so, dass auch solange der Mensch lebt und wenn er konfrontiert wird mit dem Evangelium, dann ist es Gottes Güte, die denjenigen zur Buße leiten möchte. In Römer 8, Vers 32 heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, er hat ihn für uns alle dahingegeben, heißt es hier. Der Jesus ist gestorben an unserer Stelle. Wenn wir daran glauben, dann dürfen wir dessen gewiss sein. Und es heißt hier, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und jetzt kommen wir zurück zu diesem größten Geschenk. Es bleibt nicht dabei stehen, dass wir ewiges Leben bekommen umsonst, indem wir an das Evangelium glauben, sondern er möchte uns alles mit ihm schenken. Es heißt, dass wer an das Evangelium glaubt, der muss gar nicht in das Gericht. Er muss gar nicht vor dem großen weißen Thron, vor dem jüngsten Gericht erscheinen, sondern er darf direkt in die Gegenwart Gottes gehen und er darf Erbe sein zusammen mit Christus. Er wird alles geschenkt bekommen zusammen mit ihm. Und das ist die Verheißung auch und das, was Mut macht für all diejenigen, die schon an das Evangelium glauben. Sie dürfen wissen, dass sie nicht mit Angst in die Zukunft blicken müssen, sondern sie dürfen mit Freude auf diesen Tag schauen, an dem Jesus wiederkommen wird und wo sie in die ewige Gemeinschaft mit Gott eingehen dürfen. Und somit ist das dieses Thema, das heute wichtig ist, das aber auch an jedem Tag wichtig ist, das für uns immer wichtig sein sollte, nämlich, dass Gott dieses große Geschenk, das größte Geschenk, das wir uns vorstellen können, gemacht hat. Er hat Jesus Christus geschickt, er wurde Mensch und er wurde Mensch, um zu leiden und zu sterben. Und das, was Gott an uns offenbaren möchte, das können wir uns jetzt doch gar nicht vorstellen, wie wunderbar das sein wird. Aber auf der anderen Seite, für diejenigen, die es ablehnen, die das Evangelium nicht annehmen, wird es genau das Gegenteil sein. Es wird ein schreckliches Leid sein, das wir uns auch nicht vorstellen können. Ich möchte schließen und denjenigen das auch mitgehen, die das glauben, die darauf vertrauen, dass sie alle Zeit dankbar sind über dieses große Werk des Herrn. Und diejenigen, die es nicht erkannt haben, dass sie wirklich so, wie ich es gesagt hatte, anfangen, den Herrn zu suchen durch sein Wort, durch die Bibel und ihn auch zu bitten, dass er die Erkenntnis schenkt, Sündenerkenntnis und dann auch Erkenntnis seines Evangeliums.